Vitamin E, über Telematik und Telemedizin.
Die Teams vor Ort sind eben unsere Augen und Ohren an der Einsatzstelle. Das ist der große Unterschied eigentlich zu so einem Einsatz, wo man als Notarzt vor Ort ist. Vor allem ist es so, dass der Telenotarzt im Gegensatz zu einem herkömmlichen Notarzt tatsächlich an mehr als einer Einsatzstelle sein kann. Man schafft es, 3 bis 4 Einsätze tatsächlich parallel zu betreiben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vitamin E. Heute sprechen wir über Telemedizin im Rettungseinsatz. Wie kann Telemedizin im akuten Notfall unterstützen? Hier in NRW geht das über den Telenotarzt. Im Frühjahr 2020 hat das Land Nordrhein-Westfalen die flächendeckende Einführung eines Telenotarztsystems auf den Weg gebracht. NRW ist damit Vorreiter für Gesamtdeutschland. Das Land sieht vor, dass bis 2025 alle Kreise und kreisfreien Städte die Möglichkeit haben sollen, sich an einen Telenotarztstandort anzubinden. Begonnen hat das alles in Aachen. Viele Rettungswagen sind hier und mittlerweile auch in anderen Regionen mit der Technik des Unternehmens Umlaut Telehealthcare ausgestattet. Das Unternehmen versucht, die Rettungskette durch digitale Lösungen immer weiter zu optimieren, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir haben mit Frederik Hirsch von Umlaut gesprochen. Er arbeitet selbst auch als Telenotarzt und mit ihm haben wir darauf geschaut, wie genau der Telenotarzt im Einsatz funktioniert und was in der Rettungskette nun digitalisiert ist. Wir haben uns online getroffen und in das Gespräch gehen wir jetzt direkt rein. Hallo Frederik.
Hallo Saskia, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier dabei sein zu dürfen.
Ja, freut mich auch, dass du dabei bist und uns mehr zu deinem Berufsalltag als Telenotarzt erzählen wirst. Und der unterscheidet sich wahrscheinlich zu dem eines, ich sag mal, klassisch arbeitenden Notarzt. Deswegen habe ich als Einstieg die Frage, wie darf ich mir denn deinen Arbeitsplatz als Telenotarzt so vorstellen?
Das ist natürlich schon anders, als man das sozusagen vom herkömmlichen Notarzt kennt. Also ich sag mal, der klassische Notarzt fährt ja eben er wird gefahren in einem Auto zur Einsatzstelle, in der Regel ja von einem Notfallsanitäter. Und das ist natürlich als Telenotarzt schon anders. Also wir haben einen klassischen Bildschirmarbeitsplatz vor uns. Das heißt, wir haben einen echten Rechnerarbeitsplatz mit 4 Bildschirmen vor uns, wo eben auf diesen Bildschirmen im Grunde alles dargestellt wird, was wir von der Einsatzstelle empfangen an Daten, um dann den Patienten auch mit dem Team vor Ort behandeln zu können. Wir haben dann eben sozusagen eine Anzeige für Vitaldaten auf einem Monitor. Wir haben eine Dokumentationsmaske auf einem anderen Monitor, können uns Verfahrensanweisungen einblenden lassen, haben aber eben auch noch zusätzliche Informationen, wie beispielsweise eine Kartenansicht, also wo ist der Einsatzort, können uns aber auch zentrale Bettennachweise anzeigen lassen. Also das ist schon dafür ausgelegt, dass man eben sehr viele Informationen zur selben Zeit eigentlich verfügbar hat als Telenotarzt. Und grundsätzlich kann man sich das vorstellen wie so ein Leitstellenarbeitsplatz, sage ich mal. Wir sind auch örtlich an der Leitstelle, mit in der Leitstelle sozusagen mit unserem Arbeitsplatz etabliert, haben zwar einen eigenen Raum für uns, damit wir auch quasi die Ruhe oder eine ruhige Umgebung haben, dass wir eben auch, sagen wir mal, so mit dem Team kommunizieren können, dass das jetzt uns kein anderer dabei stört, aber wir auch eben nicht die Disponenten stellen. Insofern ist es schon ein eigener Raum, aber eben tatsächlich nur durch eine Glasscheibe sozusagen von dem eigentlichen Leitstellenraum getrennt. Und insofern haben wir auch so eine Art Leitstellentisch, sag ich mal, wo das alles drauf platziert ist. Und so kann man sich das im Grunde vorstellen, dass das halt eben schon ein klarer Unterschied ist zu einem herkömmlichen Notarzt letztlich.
Okay, wir sehen schon mal einen großen Unterschied am Arbeitsplatz. Schauen wir mal auf die Rettungskette. Was ist denn da digitalisiert?
Also die Rettungskette ist ja klassischerweise, so wie man das eben kennt, es gibt einen Einsatz oder es gibt einen Notfall, es gibt aber auch eine Phase vor dem Notfall und nach dem Notfall kommt eben der Rettungsdienst, behandelt den Patienten und bringt ihn als letzten Schritt der Rettungskette eigentlich dann ins Krankenhaus oder in die weiter behandelnde Einrichtung. Und da kann man natürlich auch an vielen Stellen ansetzen. Wir haben grundsätzlich mit dem Telenotarzt damals angefangen, als erstes als ersten Digitalisierungsbaustein für die Rettungskette, sage ich mal. Also um ganz konkret den Einsatz des Rettungsdienstes zu unterstützen, die Notfallsanitäter in ihrem Einsatz eben ärztlich aus der Ferne unterstützen zu können. Aber man kann natürlich auch in dieser Rettungskette an ganz anderen Stellen ansetzen, um grundsätzlich das System Rettungsdienst auch digitalisieren zu können. Also wir haben zum Beispiel eben auch eine Smartphone-basierte Ersthelfer-Alarmierungs-App. Das heißt, im Fall einer Reanimation kann eben ein Leitstellendisponent beispielsweise diese Alarmierung mitsenden. Und dann werden eben, wenn es sich um eine Reanimation handelt, im Umkreis von 500 Metern Ersthelfer alarmiert über die App, die dann eben zum Beispiel auch schon mit Reanimationsmaßnahmen beginnen können, bevor der Rettungsdienst selber eintrifft, um so im Grunde ja das Outcome des Patienten hoffnungsvoll verbessern zu können. Also das ist, sagen wir mal, so eine weitere Stelle, wo man das machen kann. Man kann aber auch schon viel früher anfangen. Also beispielsweise sind wir auch in Projekten beteiligt, wo eben große Datenmengen, die aus dem Rettungsdienst entstehen und auch bekannt sind, sei es Leitstellendaten, Wetterdaten, Einsatzdaten, Verkehrsdaten, solche Sachen, die kann man eben auch verknüpfen mit den tatsächlichen, medizinischen Daten, die in solchen Fällen anfallen, und kann da auch Vorhersagemodelle draus berechnen letztlich. Also das heißt, wo kann beispielsweise am 23. August eben um 18 Uhr, ist es da möglich, dass da irgendwo eine gehäufte Anzahl an Einsätzen auftrifft? Und wenn ja, was könnte da sozusagen dann prognostisch vorliegen? Also solche Daten kann man natürlich nutzen, um solche Vorhersagemodelle auch zu entwickeln. Und das tun wir auch, und das soll eben auch beispielsweise Rettungsdiensten helfen, um ihre Ressourcen besser verteilen zu können, solchen Dingen. Also da kann man sicherlich an vielen Stellen ansetzen, was die Rettungskette angeht, und da sind wir auch bei. Und wie gesagt, Telenor, das ist eigentlich das, was wir jetzt tatsächlich am längsten machen, und damit haben wir auch angefangen.
Vorhersagen jetzt auch Richtung, also in Bezug zum Wetter, also wenn jetzt meinetwegen irgendwo Unwetter vorausgesagt ist, dass ihr sagt, okay, da brauchen wir mehr Einsatzkräfte.
Genau, sowas zum Beispiel, aber also auch solche Sachen wie Hitze beispielsweise. Also ist natürlich, du kannst ja die Daten kannst du auf beliebige Weise sozusagen irgendwie auch kombinieren. Aber wenn man eben weiß, dass wir sozusagen aus einer großen Datenmenge vorhersagen können, dass eben beispielsweise in der letzten Augustwoche klassischerweise, weiß ich nicht, ein erhöhtes Hitzeaufkommen ist meinetwegen, dann wissen wir, dass es in bestimmten Stadtteilen einen hohen Anteil an älterer Bevölkerung zum Beispiel gibt, und dann kann man eben beispielsweise sowas vorhersagen, dass man eben sagt, da brauchen wir wahrscheinlich eben mehr Rettungswagen, die dann schon in der Nähe sind, anstatt dass wir dann viele Fahrzeuge entsenden, wie wir das klassischerweise tun. Also solche Sachen kann man sicherlich da schon auch prognostizieren.
Ich würde jetzt gerne mal auch an einem konkreten Einsatz mal das irgendwie ganz mal ein bisschen plastischer darstellen. Was sind denn deine konkreten Aufgaben als Telenotarzt bei einem Rettungseinsatz? Also hast du da irgendwie ein Beispiel, was du uns da mal geben kannst?
Genau, also es gibt, grundsätzlich kann man den Telenotarzt tatsächlich für alles anrufen. Also das muss man schon so klar sagen. Es gibt natürlich weiterhin einfach medizinische Situationen, wo ein Arzt an der Einsatzstelle auch erforderlich ist, weil er eben auch manuell tätig werden muss. Ja, also das ist ja vollkommen klar. Also wenn der Patientenzustand es erfordert, dann muss eben auch ein Arzt da vor Ort sein. Deswegen ist es auch grundsätzlich so, dass der Telenotarzt niemals einen fahrenden Notarzt ersetzen soll. Er kann das System Rettungsdienst unterstützen. Aber es gibt eben auch reichlich Einsätze, muss man sagen, wo der Notarzt vor Ort im Grunde eigentlich nicht manuell tätig sein muss, aber er muss eben sein Wissen weitergeben können, er muss seine Kompetenz sozusagen dort ausspielen und muss halt eben im Grunde Anweisungen geben. Und das ist halt eben das, was wir als Telenotärzte dann auch tun. Und jetzt ein klassisches und gut vorstellbares Beispiel ist beispielsweise ein akutes Koronarsyndrom oder ein Herzinfarkt. Das ist so, daran können wir es ja mal festmachen. Also der Rettungsdienst wird primär als Rettungswagen ohne Notarzt zu einer Einsatzstelle entsandt. Die gehen zum Patienten, machen, wie sie es können und sollen, eben erstmal ihre Untersuchung am Patienten, machen eine Anamnese, machen dann auch vielleicht ein 12-Kanal-EKG und stellen halt eben fest, oh, der hat Brustschmerz, der hat Luftnot und irgendwie das EKG, ja, das gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Und dann ist es eben für die Rettungsdienste genau ein Knopfdruck, den sie da tun müssen, und sind dann im Grunde mit dem Telenotarzt sofort verbunden. Also die haben ja klassischerweise ihr EKG-Gerät oder ihre Monitor-Defibrillator-Einheit dabei, mit der Patient im Grunde ja verkabelt wird, wie man so schön sagt. Und an diesem Gerät haben wir eine Übertragungseinheit, die eben verschiedene Kommunikationstechniken nutzt, um die Daten von der Einsatzstelle an den Telenotarztplatz zu versenden. Das heißt, wir nutzen Mobilfunk, aber eben auch alle Mobilfunkprovider, die zur Verfügung stehen, um die Daten zu versenden. Und die Teams draußen haben im Grunde ein einfaches Headset bei sich, was sie im Ohr dann haben, können da auf einen Knopf drücken Und wenn Sie diesen Knopf drücken, wird halt eben ein Anruf aufgebaut zum Telenotarzt. Und sobald er dran geht, spricht er mit denen und sieht aber eben auch alle Daten vom Vitaldatengerät in Echtzeit. Das heißt, wenn wir dran gehen, ist es in der Regel so, dass das Team eine Übergabe macht. Also die ist strukturiert, wie man das im Rettungsdienst kennt, nach ABCD und Sampler. Und dann können die in sehr kurzer Zeit uns sehr schnell alle Informationen geben, die wir brauchen. Das heißt, man kann es wirklich schaffen, in einer halben Minute eine komplette Übergabe zu machen. Das heißt, sie sagen, ich bin bei Herrn Müller, der ist 46 Jahre, hat Luftnot und Brustschmerz, hat keine Allergien. Die können auch Fotos machen. Das heißt, sie müssen mir nicht erst groß den Medikamentenzettel vorlesen, den der Patient da liegen hat, sondern machen ein Foto davon. Das Foto wird automatisch an mich verschickt. Das heißt, das müssen die mir gar nicht erzählen. Das kann ich einfach sehen. Können auch Fotos machen von alten Arztbriefen beispielsweise, sodass wir eben noch ein bisschen mehr wissen über den Patienten dann. Und die Vitaldaten des Patienten, die kann ich halt eben sehen auf meinem Bildschirm. Die müssen sie mir nur auch nicht sagen, weil die sehe ich ja. Und das heißt, in dieser kurzen Zeit kann ich dann eben auch sehr schnell erfassen als Telenotarzt, was ist das Problem an der Einsatzstelle. Und klar, der ruft mich ja schon an mit der Idee auch, dass der Patient irgendwie akutes Coronarsyndrom hat. Deswegen ist die Übergabe dann natürlich auch so entsprechend strukturiert. Und das 12-Kanal-EKG, was er gemacht hat, das kann ich mir dann nochmal angucken. Und dann ist es so, dass wir als Telenotärzte, wenn wir noch Fragen haben, dann fragen wir die auch. Also wenn jetzt beispielsweise eben es darum geht, dass wir gleich Medikamente spritzen wollen, würden wir schon auch nochmal fragen, sind denn Allergien bekannt, wenn er das nicht schon mir in der Übergabe gesagt hat? Oder eben andere Sachen, die für uns relevant sind. Aber im Grunde geht das wirklich sehr schnell. Und wir spiegeln dann nochmal ans Team vor Ort auch wieder, was unsere Vorstellung davon ist, was des Patienten Problem ist. Das heißt, wir artikulieren das dann auch nochmal, dass wir eben glauben, es ist ein akutes Coronarsyndrom. Und deswegen leiten wir die Behandlung eben auch jetzt so ein, wie es eben vorgesehen ist für das akute Coronarsyndrom. Wir haben dann immer auch bei uns in der Ansicht am Bildschirm eben die Verfahrensanweisung vorliegen, die auch gültig ist für den jeweiligen Rettungsdienst. Und so können wir dann eben leitliniengerecht und gemeinsam den Patienten behandeln. Das heißt, wir sagen dann, okay, dann leg doch schon mal einen Zugang bitte, häng schon mal eine Infusion an, zieh schon mal Medikamente 1, 2 und 3 auf und dann warten wir, bis das sozusagen durchgeführt ist und dann weisen wir eben an, welche Medikamente wann in welcher Dosierung auch gespritzt werden müssen und das Team vor Ort führt das dann eben durch und so behandeln wir im Grunde den Patienten und in der Regel ist es ja eben in der Wohnung des Patienten und irgendwann ist diese Behandlung ja auch grundsätzlich abgeschlossen und das merken wir ja auch so ein bisschen auch in der Kommunikation, wann dieser Punkt erreicht ist und dann sagen wir meistens, habt ihr noch Fragen, ansonsten bringt den Patienten doch schon mal runter und meldet euch nochmal, wenn ihr im Rettungswagen angekommen seid und in der Zwischenzeit können wir eben schon mal das Krankenhaus, worauf wir uns gemeinsam mit dem Patienten geeinigt haben, können wir dann in der Zeit auch schon mal vorinformieren, dass der Patient halt eben in, was weiß ich, wie viele Minuten dann eben auch eintreffen wird. Also das ist, sagen wir mal, so ist so eine klassische Einsatzabarbeitung. Es geht aber eben im Grunde kann man das für alles machen, also auch für Einsätze, wo grundsätzlich ein Notarzt an der Einsatzstelle sein muss. Aber wenn er eben noch nicht eingetroffen ist, kann man eben auch den Telenotarzt anrufen, um grundsätzlich diese Zeit zu überbrücken. Das heißt also, während ich warte auf den Notarzt, also nicht warte, ist ja falsch gesagt, aber um diese Zeit eben sinnvoll auch nutzen zu können, kann man eben auch den Telenotarzt anrufen. Dann kann man eben auch schon mal die ersten Dinge machen. Ja, man kann eben schon mal versuchen, Zugang zu etablieren oder schon mal Medikamente aufziehen, von denen wir eben glauben, dass der fahrende Kollege sie auch verabreichen wollen würde gleich. Und so kann man eben schon mal das so ein bisschen vorbereiten. Also grundsätzlich kann man das halt eben für alles nutzen.
Das heißt, ich kann dich auch theoretisch anrufen oder wie habe ich das jetzt zu verstehen?
Ja, eher nicht, muss man sagen. Also sagen wir, das ist technisch schon so ausgelegt, dass grundsätzlich wir mit dem Rettungsdienst an sich sprechen. Also wie gesagt, wir haben halt eben pro Rettungswagen das eben so technisch etabliert, dass da grundsätzlich, also in der Regel sind da zwei Mitarbeiter auf so einem Rettungswagen und die haben dann beide so ein Headset im Ohr und einer drückt auf den Knopf und derjenige spricht dann erstmal mit uns. Also hören können uns immer alle von der Besatzung, aber es spricht immer einer zu uns, weil wir eben auch wollen, dass diese Kommunikation klar strukturiert und auch gerichtet ist. Und derjenige macht mir dann halt eben eine Übergabe. Grundsätzlich ist der Patient von der Kommunikation erstmal nicht in dieses Geschehen eingebunden, weil wir das so handhaben oder weil es eben auch so vorgesehen ist, dass wir diese Kommunikation auf dem professionellen Level halten wollen. Das heißt, wenn der Rettungs- oder der Notfallsanitäter mich anruft, dann macht er eben eine klare und strukturierte Übergabe und das geht sehr schnell. Dadurch können wir eben auch gewährleisten, dass der Patient sehr schnell seine Therapie erhält. Wenn wir jetzt, natürlich können wir den Patienten auch in diese Kommunikation mit einbinden. Das heißt, ich könnte beispielsweise von meinem Telenotarztplatz aus die feste Telefonnummer des Patienten anrufen und dann kann der eben sozusagen auch mit mir über sein Telefon sprechen, wenn ich das denn brauche. Aber in der Regel ist es schon so, dass wir denken, dass das eigentlich diese Kommunikation weiter verzögert. Weil wir haben ja vorgefiltert durch den Rettungsdienst schon eine ganz klare und strukturierte Übergabe über das, was das Notfallgeschehen an der Einsatzstelle ist. Und das ist eben viel zielgerichteter. Wenn es darum geht, den Patienten beispielsweise ja, davon zu überzeugen, dass er ins Krankenhaus muss. Er will es eigentlich nicht, aber die medizinische Situation erfordert, dass er ins Krankenhaus aufgenommen wird. Dann ist es schon so, dass wir auch natürlich mit dem Patienten über Telefon sprechen und dem Patienten das alles darstellen und so eben auch gegebenenfalls darauf hinarbeiten können, dass er dann eben doch mit ins Krankenhaus kommt. Aber grundsätzlich ist das eine Kommunikation zwischen dem Rettungswagen bzw. dem Rettungsdienstpersonal und dem Telenotarzt. Als Privatperson jetzt wird man den Telenotarzt grundsätzlich nicht erreichen.
Ach so, ja, ich hatte eben an den Fall gedacht, weil du meintest, bevor der Rettungsdienst eintrifft, dass ihr da halt auch diese Zeit überbrücken könnt.
Genau, das wäre jetzt sozusagen, also ist, sagen wir mal, eine andere Lösung, wenn du so willst. Also da ist es, das bezieht sich ja mehr auf so diese Ersthelferalarmierung. Da ist es schon so tatsächlich, dass wir eben, das sind natürlich Privatpersonen, die eine medizinische Grundkenntnis haben. Also sei es Krankenpfleger, Krankenschwestern, Ärzte, Feuerwehrleute, technisches Hilfswerk, die, sagen wir mal, eine gewisse medizinische Grundqualifikation im Grunde mitbringen. Die können sich eben so eine App aufs Handy installieren und dann kann der Leitstellendisponent kann eben im Fall einer Reanimation beispielsweise eben Helfer in der Umgebung alarmieren von dieser Einsatzstelle. Und die werden dann alarmiert und können diesen Einsatz annehmen und sehen dann auch erst, wo genau die Einsatzstelle ist und können dann dahin loslaufen und können dann eben anfangen, Herz-Lungen-Wiederbelebung durchzuführen, bis der Rettungsdienst dann eintrifft. Das ist so ein bisschen losgelöst vom Telenotarzt. Man kann das sicherlich auch kombinieren, dass so ein Ersthelfer dann einen Telenotarzt anrufen kann, um Unterstützung zu erhalten. Aber in der Regel ist es ja so, dass der Rettungsdienst dann schon zügig eintrifft. Aber bis er eben eintrifft, die paar Minuten können wir eben sinnvoll überbrücken, wenn wir so einen Ersthelfer entsenden, der dann entsprechende Wiederbelebungsmaßnahmen auch durchführt. Und deswegen ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir dann immer empfehlen, dass man da eine medizinische Grundkenntnis hat, dass man sich auch einfach traut, letztlich dann auf so einen leblosen Patienten zuzugehen und auch ja dann eben mit solchen Maßnahmen anfangen kann. Das ist so ein bisschen, also ein bisschen getrennt von Telenotarzt ehrlicherweise, aber ja, hängt schon natürlich irgendwie zusammen. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist diese Kommunikation zwischen Telenotarzt eigentlich auf dem professionellen Level mit dem Rettungsdienst. Mhm.
Wo ich jetzt noch dran gedacht habe, also ich nehme an, dass du als Telenotarzt auf jeden Fall die medizinische Entscheidung, also am Ende triffst du sie. Wie ist das denn mit den Kompetenzen der Rettungssanitäter? Müssen sie dann letztendlich mehr können oder auch mehr entscheiden, da ein Arzt jetzt nicht mehr vor Ort ist? Also aus meiner Perspektive verschiebt sich das irgendwie ein bisschen.
Genau, das verschiebt sich ein bisschen, das ist vollkommen richtig, aber es geht aus meiner Sicht tatsächlich Hand in Hand. Also ja, man muss, wenn man als Notfallsanitäter in so einem Rettungsdienstsystem tätig ist, wo auch eben ein Telenotarzt grundsätzlich vorhanden ist, muss man natürlich schon auch in der Lage sein, sagen wir mal, dass man auch einen Zugang legen kann, dass man eben auch diese, ich sag mal, die manuellen Maßnahmen, die eben vor Ort getroffen werden müssen, die muss man schon beherrschen natürlich, weil das limitiert das System natürlich. Ne? Wenn ich als Telenotarzt sage, wir wollen Medikamente spritzen, aber der Zugang geht nicht rein, dann wird das natürlich sozusagen grundsätzlich schwierig mit der Behandlung dann. Aber das ist also, ich sag mal, mit heutigem Ausbildungsstand und was Notfallsanitäter eben so können, funktioniert das eben schon sehr gut, ja, muss man natürlich sagen. Also in der Regel rufen die uns an, da ist eigentlich schon alles fertig, der Zugang liegt, die Infusion läuft und dann wird eben die Therapie besprochen. Aber wir erwarten natürlich auch, dass sie grundsätzlich eine Anamnese machen, dass sie den Patienten strukturiert von oben nach unten diagnostizieren, dass die Befunde, die wir auch erwarten, dann auch vorliegen, was auch geht, aber was natürlich weniger sinnvoll ist, dass der Telenotarzt quasi von vornherein mit dabei ist und dann immer sagt, ja, jetzt mach doch mal ein EKG, jetzt misst doch mal den Blutdruck, jetzt leg doch mal einen Zugang. Das geht natürlich auch, ja, gerade in Einsätzen, wo völlig unklar ist, was der Patient hat. Aber es geht natürlich deutlich schneller und zielgerichteter, wenn der Notfallsanitäter an der Einsatzstelle oder die Notfallsanitäterin eben diese Maßnahmen beherrscht und durchführen kann und dann eben den Telenotarzt anruft, weil dann sind wir alle, dann ist klar, wo die Reise hier hingeht und dann ist das ein Gespräch auf Augenhöhe auf jeden Fall auch immer. Also wir sind, was wir auf gar keinen Fall wollen und was wir auch nicht sind, ist so, ja, der Arzt von oben herab, ja, kennt man ja nur auch von einem oder anderen Kollegen an der Einsatzstelle, ist ja kein Geheimnis. Da gibt es ja auch solche und solche. Mit dem einen kann man gut, mit dem anderen nicht so gut. Und wenn man eben als Notarzt an der Einsatzstelle so ein bisschen von oben herab ist, dann ist das immer irgendwie schade. Und das ist etwas, was wir uns in diesem Kontext Telenotarzt eigentlich nicht erlauben können, weil dann funktioniert so ein Einsatz einfach nicht, ne? Also wir wollen auch, dass die Teams draußen wissen, dass wir hier auf Augenhöhe kommunizieren, dass wir auf einem Level sind. Und das versuchen wir eben auch natürlich durch die Kommunikation, die wir da so betreiben, auch darzustellen, klar. Aber du hast recht, am Ende ist es so, dass der Arzt immer noch die medizinische Gesamtverantwortung hat. Und das ändert sich auch in dem Kontext Telenotarzt nicht. Also sobald der Telenotarzt kontaktiert wird durch die Teams, ist es so, dass die medizinische Gesamtverantwortung dieses Einsatzes tatsächlich an den Telenotarzt übergeht. Das ist aber auch aus unserer Sicht ein großer Vorteil dieses Systems. Das heißt, die Teams sind zwar nicht mit dem Arzt an, also der Arzt ist nicht vor Ort, aber der Arzt ist halt eben doch im Einsatz und wir können halt eben auch hier die juristische Last so ein bisschen von den Schultern des Rettungsdienstes nehmen, weil wir eben dann gemeinsam in diesem Einsatz sind und wir eben sagen oder auch delegieren, was gemacht werden soll und wir dafür natürlich auch die volle Verantwortung übernehmen. Also nicht die Durchführungsverantwortung, klar, also das, was der Notfallsanitäter gelernt hat, das muss er auch so durchführen, wie er es gelernt hat. Also er kann jetzt nicht anfangen, irgendwie, einen Venenzugang ohne Hautdesinfektion durchzuführen. Das ist sozusagen, diese Durchführungsverantwortung liegt weiterhin beim Notfallsanitäter, aber das ist kein Unterschied zum klassischen Notarzteinsatz. Aber die medizinische Gesamtverantwortung, die liegt eben beim Telenotarzt.
Macht das irgendwas mit dir? Fehlt dir der Kontakt da zum Patienten oder ist das komplett gleich, weil du die Daten ja vorliegen hast?
Aber das kann man natürlich aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Also was mir natürlich in so einem, es ist einfach ein anderes Arbeiten. Das muss man schon klar sagen. Es ist Notfallmedizin, ja, ganz klar. Das unterscheidet sich eigentlich nicht. Aber man ist halt eben nicht mehr vor Ort. Das impliziert unmittelbar irgendwie andere. Man ist irgendwie anders. Man ist halt eben nicht vor Ort. Man hat so einen Blick von außen, sage ich mal, ja, weil man eben nicht dabei ist. Man ist als Telenotarzt eben in seiner geschützten Umgebung. Ja, das ist warm, das ist trocken, es riecht nicht, es ist nicht laut. Ja, also wir kriegen eben diese sensorischen Eindrücke, die unter Umständen eben störend sind, auch im Einsatz, kriegen wir natürlich nicht mit. Das schützt uns so ein bisschen. Deswegen haben wir eben so diesen, ja, ich sag mal, ja, diesen Blick von außen. Und so können wir das eben ganz, ganz gut auch strukturieren und leiten eigentlich so ein Einsatzgeschehen auch immer mit diesem Blick von außen. Patientenkontakt fehlt mir persönlich in diesen Einsätzen dann nicht, muss ich sagen, weil das ist schon so, dass man auch deutlich merkt, die Teams vor Ort sind eben unsere Augen und Ohren an der Einsatzstelle. Und alles, und ja, das muss man lernen als Notfallsanitäter, wenn man Telenotarzt nutzt, dass ich eben auch wirklich alles irgendwie artikulieren muss, was ich an der Einsatzstelle wahrnehme. Also wenn der sagt, oh, hier herrscht ein ganz unangenehmer Geruch, dann soll er das eben auch sagen, einfach damit wir das eben für uns im Kopf auch irgendwie mitbewerten können. Und wenn er sagt, hier sind sehr viele schwierige Angehörige, ist es für uns auch wichtig zu wissen, weil wir beispielsweise dann uns natürlich schon Gedanken machen über Nachforderungen von weiteren Kräften beispielsweise. Oder wenn der sagt, du, wir sind ja gerade durch ein super enges Treppenhaus hier hochgelaufen, dann soll er uns das eben auch direkt sagen, weil dann können wir eben auch schon uns darüber Gedanken machen, brauchen die eventuell Tragehilfe. Also das ist, sagen wir schon, der große Unterschied eigentlich zu so einem Einsatz, wo man als Notarzt vor Ort ist. Wir können halt eben nicht die Körpersprache der Kollegen irgendwie mitbekommen. Wir können aber eben auch nicht mitbekommen, ja, wie verhält sich der Patient, ja, oder ja, wie sieht er aus, könnten wir natürlich schon noch irgendwie über Video und Foto irgendwie darstellen, aber das ist natürlich, ja, ehrlicherweise braucht man das nicht. Also muss ich auch ganz klar sagen, ich habe den Patientenkontakt und auch die Wahrnehmung des Patienten mit meinen sensorischen Möglichkeiten in so einem telemedizinischen Einsatz bisher wirklich echt nicht einmal vermisst. Und ich habe schon echt viele von Telenotarzt-Einsätzen gemacht. Also insofern, die Teams sind unsere Augen und Ohren, das ist ganz klar. Und das, was wichtig für uns ist, das werden sie auch artikulieren, das machen die auch vollautomatisch, das merken die auch in so einem Einsatz, das ist irgendwie so ein Automatismus. Und das funktioniert sehr gut. Ja, und manchmal bin ich auch wirklich gar nicht traurig darüber, dass ich jetzt nicht irgendwie durch den prasselnden Regen in die Wohnung da irgendwie sprinten muss und dann ist das noch, ja, sehr unangenehm in der Wohnung da, weil das irgendwie, weiß ich nicht, alles sehr schmutzig und stinkend ist. Also sowas fehlt da natürlich nicht.
Werdet ihr als Ärztinnen und Ärzte, aber auch die Rettungssanitäter speziell dafür geschult?
Ja, also das auf jeden Fall. Es ist sehr einfach, die Systeme, insbesondere für die Notfallsanitäter ist es sehr einfach in der Handhabung. Das war auch immer der Ansatz, den wir da auch verfolgt haben. Es darf den Notfallsanitäter nicht in seinem gewohnten Arbeitsablauf unterbrechen. Also er muss eigentlich nichts groß machen. Es gibt genau wirklich einen Knopf, den man drücken muss, um diesen Einsatz mit dem Telenotarzt zu eröffnen. Und der Rest ist wirklich vollautomatisch. Ja. Also die Kommunikationseinheiten, die schalten sich automatisch ein und aus. Und Fotos werden automatisch übertragen. Auch ein EKG, was ich an der Einsatzstelle mache, wird auch automatisch übertragen. Also dieses technische System soll eben den Ablauf des Einsatzes für die Notfallsanitäter auf gar keinen Fall irgendwie unterbrechen. Also das heißt, ich sag mal, die Schulung oder das, was wir schulen müssen für die Rettungsdienstmitarbeiter, das ist nun wirklich, wirklich kein Hexenwerk. Also es ist ja schon so ausgelegt, dass das sehr einfach ist und sehr nutzerfreundlich. Und natürlich machen wir Schulungen, weil es eben auch vor allem um Kommunikation in so einem Einsatz geht. Da gibt es eben spezifische Dinge, die man schulen muss, auch wie und wann kommt eigentlich so ein Telenotarzt in den Einsatz und welche kommunikativen Strukturen muss ich da eigentlich beachten. Für Telenotärzte ist es natürlich schon ein bisschen anders, weil das schon ein sehr umfassendes System ist und wir da natürlich auch einfach die Dokumentation, den Arbeitsplatz, wo dokumentiere ich was, wo mache ich hier ein Foto auf, wie kann ich die Kamera anmachen. Das ist schon etwas, was man also natürlich technisch quasi auch schulen muss, wobei das auch für den Telenotarzt so strukturiert ist, dass es sehr einfach zu handhaben ist und auch da ist man sehr schnell sehr fit. Aber auch da geht es viel tatsächlich um Kommunikation. Also wie spreche ich eigentlich in so einem Einsatz und wie leite ich auch so einen Einsatz, weil ich ja auch verantwortlich dafür bin, mit meiner Stimme. Ja, und das ist etwas, wo wir sehr viel Wert drauf legen. Und da gibt es schon natürlich Schulungsbedarf, muss man sagen. Aber es ist einfach zu erlernen. Ja, da muss keine Angst vor haben.
Es klingt jetzt für mich auch nach einem sehr, sehr zeiteffizienten System. Also du meintest ja eben schon, du musst ja jetzt nicht mehr vor Ort sein und in die Wohnung laufen. Also es klingt für mich so, dass du auch sehr viel mehr Einsätze fahren kannst. Ist das so?
Genau, das ist tatsächlich so. Also diese Effizienz machen wir uns natürlich zunutze. Vor allem ist es so, dass der Telenotarzt im Gegensatz zu einem herkömmlichen Notarzt tatsächlich an mehr als einer Einsatzstelle sein kann. Also wir können mehrere Einsätze zur selben Zeit betreuen. Also ja, im Sinne von parallel, es ist zwar nicht parallel, wir sprechen immer mit einem Rettungswagen, aber wir können zwischen den Rettungswagen hin und her schalten. Das muss man sich vorstellen, wir haben so eine Dokumentationsmaske und wie bei einem Internetbrowser haben wir pro Einsatz so eine Art Tab auf und können tatsächlich zwischen diesen hin und her schalten. Das heißt, mich ruft ein Rettungswagen an, ja, die machen mir eine Übergabe, ich sage schon mal, okay, leg mal einen Zugang, ziehe schon mal Medikamente auf und dann kann es ja sein, dass ein zweiter Rettungswagen anruft. Und dann kann ich den eben auch annehmen, würde dann aber dem ersten sagen, okay, leg schon mal den Zugang, mach schon mal, ich bin in 2 Minuten wieder bei dir, es ruft ein anderer an, höre ich mir kurz an. Und dann schalte ich eben zu dem anderen Rettungswagen und höre mir da eben auch mal kurz die Übergabe an, was hat der Patient und muss dann eben aber auch entscheiden, welchen muss ich priorisieren. Ja, also ich sag mal, technisch gesehen können jetzt unendlich viele Rettungswagen da anrufen. Das schafft man natürlich irgendwie menschlich nicht. Aber wir fordern die Teams auch auf, in der Regel uns die Übergabe zu beginnen mit, ich bin bei einem roten, gelben oder grünen Patienten, damit wir sofort einschätzen können, wie dringlich ist jetzt dieser Einsatz. Weil wir müssen dann, wenn wir mehrere Patienten oder mehrere Einsätze offen haben, müssen wir ja klar priorisieren, welchen mache ich jetzt hauptsächlich. Und das ist dann eben aber auch unsere Entscheidung. Aber wir versuchen tatsächlich, diese Einsätze auch so parallel zu betreiben, dass jeder gleich gut drankommt. Ja, dann sind wir eben mal 3 Minuten im einen Einsatz, besprechen die medikamentöse Strategie, dann können die das schon aufziehen, gehen zum anderen Einsatz, besprechen mit denen eben was anderes. Und dieses Dokumentationssystem unterstützt mich entsprechend dabei. Das heißt, wenn ich den Einsatz wechsle, sehe ich auch wirklich immer nur die Vitaldaten von dem Patienten mit dem RTW, mit dem ich gerade spreche. Ich sehe den Dokumentationsstand, wie ich ihn vorher hatte. Ich kann auch immer nur Medikamente anordnen, die es auf diesem Rettungswagen tatsächlich gibt. Also so ist das System schon strukturiert und unterstützt uns eben dabei, dass wir auch parallel mehrere Patienten betreuen können. Man muss dazu sagen, man schafft es, sage ich mal, 3 bis 4 Einsätze tatsächlich parallel zu betreiben. Das kommt also jetzt rein von einer ärztlichen oder menschlichen Kapazität her. Kommt immer so ein bisschen auf den Patientenstatus auch an. Also wenn einer wirklich schwer krank ist, dann werden wir uns schon auf den konzentrieren. Wenn wir jetzt irgendwie 2 leicht Erkrankte haben, Dann kann auch noch von mir aus ein dritter Einsatz dazukommen und gegebenenfalls auch noch eine Verlegung, wo wir irgendwie ein Auge auf dem Monitor mit haben müssen. Also das kann man schon machen und das ist halt eben auch der sehr große Unterschied zu einem herkömmlichen Notarzt, dass wir eben an mehr als einer Einsatzstelle tatsächlich sein können. Und das ist eben auch das, was du ja meintest, hört sich nach einem effizienten System an. Das ist ja genau die Effizienz letztlich, die sich daraus auch dann ergibt.
Wie ist das für dich? Wie lange kannst du so eine Schicht fahren?
Ja, also das, also wir in der, also da, wo wir jetzt hier tätig sind, da haben wir eben angelehnt an die NEF-Schichten oder an die Notarzt-Schichten auch 12-Stunden-Schichten. Also Telenotarzt ist wie Notarzt auch rund um die Uhr ist er erreichbar. Der ist also 24/7, wie man so schön sagt, 365 Tage im Jahr ist der da als Systemkomponente wie Notarzt eben auch. Den kann ich auch zu jeder Tages- und Nachtzeit entsprechend kontaktieren als Rettungsdienstmitarbeiter. Im Einsatz und so muss das ja auch sein. Es ist halt ein Notarzt so und der muss halt auch permanent erreichbar sein und wie ein normales NEF auch ist der halt ständig da. Wir als Person jetzt oder als Notärzte, die da sitzen, haben wir eben auch 12-Stunden-Schichten und das, also das ist wie im echten Leben auch. Es gibt Tage, da ist wenig los, es gibt Tage, da ist super viel los und das merkt man dann auch. Ne? Also wenn man wirklich den ganzen Tag auch sehr viel gesprochen hat und viele Einsätze auch durchgeführt hat, dann gehst du schon mit einem, ich sag mal, dampfenden Kopf sozusagen abends nach Hause, weil da echt, das merkt man auch tatsächlich. Also das ist dann eben vor allem mental ist das schon auch anstrengend. Aber es ist halt eben auch wirklich, ja, es ist halt schon einfach ein anderer Arbeitsplatz. Du bist halt eben da irgendwie in deiner irgendwie sicher und gewohnten Umgebung und das ist auch wirklich alles sehr angenehm, muss man sagen. Und natürlich kann man auch zwischendurch mal essen gehen. Ja, also das ist alles gut. Ja, also das merkt man schon.
Welchem Umkreis betreut ihr denn die Einsätze jetzt auch mal auf Gesamt-NRW geschaut? Wo liegen die Zentren solcher Telenotarztstandorte?
Genau, also hier in NRW gibt es grundsätzlich jetzt erstmal einen Telenotarztstandort, der ist eben hier in Aachen, das ist ja jetzt historisch bedingt, weil wir hier irgendwie damals angefangen haben. Aber man kann, also es gibt da irgendwie Berechnungen, auch vom Landesministerium für Gesundheit, dass man, ich meine, irgendwie grob so um die, ich nagel mich nicht fest, aber ich meine irgendwie 1 bis 2 Millionen Einwohner können im Grunde von einem Telenotarzt oder von einer Telenotarztzentrale aus betreut werden. Das ist ja hier in Aachen auch so. Wir betreuen ja eben von dieser Telenotarztzentrale in Aachen heraus eben nicht nur die Rettungswagen in Aachen, sondern eben auch in den umgebenden Kreisgebieten. Ja, also die Städteregion Aachen ist da entsprechend ausgestattet, der Kreis Düren, der Kreis Heinsberg, der Kreis Euskirchen. Die rufen also alle sozusagen den Aachener Telenotarzt an, weil eben auch, das ist ein, ja, muss man sich vorstellen, wie ein Hubschrauber. Das ist halt eben ein überregionales Rettungsmittel. Der ist halt eben nicht nur für den einen Rettungsdienstbereich vor der eigenen Haustür zuständig, sondern es ist ja technisch gesehen völlig egal, wo dieser Telenotarzt ist und es ist auch technisch gesehen völlig egal, wo jetzt in Deutschland ein RTW sozusagen fährt und den anruft. Ja, da kann jetzt vom Prinzip her, könnte halt eben der Telenotarzt in Aachen sitzen, aber der Rettungswagen kann halt eben auch von wo ganz anders her anrufen. Aber so ist das System ja auch gedacht, dass eben ein Telenotarzt eben nicht nur einen Rettungsdienstbereich versorgen kann, sondern eben auch mehrere, die da entsprechend angeschlossen sind. Wo die anderen Standorte entstehen, das ist meines Wissens nach noch nicht, also es kann sein, dass es geklärt ist, ist aber sozusagen Aufgabe auch, glaube ich, des Landesministeriums für Gesundheit, das zu klären, wo diese Standorte sind letztlich. Aber soweit ich weiß, gibt es eben entsprechende kommunale Zusammenschlüsse. Das heißt, es werden sich schon Gebietskörperschaften zusammentun, die eben entsprechend Nachbarkommunen sind, um dann eben auch gemeinsam einen Telenotarztplatz zu betreiben, um die jeweiligen Rettungsdienste dann durch diesen einen Telenotarztplatz dann oder diese eine Zentrale betreuen lassen zu können. Aber rein technisch muss das halt eben gar nicht regional irgendwie nah sein. Also es ist zum Beispiel auch so, dass wir im Kreis Borken Rettungswagen haben, die auch den Aachener Telenotarzt anrufen. Und es ist auch so, dass wir in Hessen Rettungswagen fahren haben, die auch den Aachener Telenotarzt anrufen können. Und in Greifswald ist es beispielsweise so, da gibt es auch eine Telenotarztzentrale in Greifswald und da rufen eben dann aus den umliegenden Kreisen dort letztlich dann den Telenotarzt da an. Aber selbst wenn aus irgendwelchen Gründen der Telenotarzt da jetzt nicht an den Einsatz drangehen kann oder weil es irgendwie infrastrukturell irgendwas kaputt ist, kann man eben diese Einsätze auch auf eine andere Zentrale umlegen. Das heißt, im Zweifel könnten die Rettungswagen aus Greifswald auch den Aachener Telenotarzt anrufen und umgekehrt. Also das geht auch.
Also ein sehr, sehr flexibles System.
Ja, genau, das ist natürlich so ein bisschen auch, also das ist ja das, was man sich auch grundsätzlich zunutze machen will. Ne? Das ist ja der Vorteil, sagen wir mal, gegenüber einem herkömmlichen Notarzt, dass man eben diese digitalen Strukturen nutzen kann, um genau auch so ein Netzwerk aufzubauen. Ne? Und eben, ich sag mal, wie ein Hubschrauber auch tatsächlich einfach über die eigentlichen rettungsdienstlichen Grenzen hinweg da tätig sein zu können. Wobei, man muss immer dazu sagen, also das System, wie wir es nutzen, ist eben auch so aufgebaut, dass diese Regionalität unter Umständen, die da auch vorherrschen mag oder da vorliegt, dass die eben mit abgebildet wird. Ne? Das heißt, das meinte ich vorhin ja schon, wenn wir Medikamente anweisen, dann werden mir als Telenotz eben auch mit wirklich die Medikamente angezeigt, die jetzt da in diesem Rettungswagen vorhanden sind. Das heißt, wenn der aus Hessen anruft, dann sehe ich halt eben auch die Medikamente, die jetzt da vor Ort vorhanden sind. Es wird mir auch die Verfahrensanweisung angezeigt für den Rettungsdienstbereich, die der dortige jeweilige ärztliche Leiter für die entsprechende Erkrankung etabliert hat. Also da, weil das, ne, könnte jetzt ein Gegenargument sein, wie kann ein Telenotarzt in einem anderen Bereich tätig sein, wo er noch nie Notarzt gefahren ist. Und das kann er eben doch, weil eben das System dabei entsprechend unterstützen kann und wir eben alles abbilden können, was diese Regionalitäten grundsätzlich auch berücksichtigt. Und klar weiß ich dann unter Umständen nicht, wie viele Minuten dauert es denn nur von der Einsatzstelle bis zu dem Krankenhaus XY, weil ich da noch nie gefahren bin. In Aachen weiß ich das, weil da bin ich ja oft genug selber sozusagen gefahren und weiß, wie die Wegstrecken sind. Das weiß ich in anderen Bereichen natürlich nicht zwingend, aber deswegen habe ich ja das Team vor Ort. Ne? Also es lebt natürlich einfach von der Kommunikation zwischen Telenotarzt und Team. Und wenn die mir sagen, wenn wir jetzt losfahren, das dauert 10 Minuten, dann ist ja klar, dann wird das schon stimmen, weil die kennen sich da eben aus. Ja. Und auch wenn man die Mitarbeiter nicht persönlich kennt, das merkt man auch sehr schnell. Also irgendwie ist das, es scheint so zu sein, dadurch, dass man miteinander kommuniziert und eben nicht vor Ort ist. Irgendwie ist es komisch, aber es scheint so, irgendwie ist es so. Man ist wirklich auf einem sehr freundschaftlichen Niveau direkt, auch wenn man die nicht persönlich kennt. Es ist immer wirklich sehr angenehm. Egal von wo die aus anrufen, das ist alles immer sehr, das funktioniert alles erstaunlich gut, muss ich sagen. Das ist wirklich, also das ist echt cool.
Muss ich wahrscheinlich auch stark aufeinander verlassen können.
Ja, unbedingt. Also das ist ja das, also da muss man natürlich auch als Telenotarzt oder als Arzt im Generellen dann auch in der Lage zu sein, dass man eben ja auch so einen Vertrauensvorschuss irgendwie auch natürlich den Rettungsdienstlern zutraut. Also ohne das geht es nicht. Ja, also wenn ich jetzt von der Persönlichkeit her eher ein Arzt bin, der lieber alles selber macht und das jetzt nicht irgendwie außer Hand geben kann und nicht in der Lage ist, irgendwie diese Sachen auch den Rettungsdienstern zuzutrauen, dann muss man sagen, funktioniert es ehrlicherweise nicht. Also ich muss als Persönlichkeit, der da sitzt, irgendwie auch schon wirklich in der Lage sein, das Vertrauen zu haben, dass ich sage, ja, das machen die schon. Ne? Wenn ich jetzt sage, leg mal einen Zugang, dann machen die das schon. Also wenn ich da ständig dran zweifle, dann brauche ich mich gar nicht an diesen Platz zu setzen und muss auch kein Telenotarzt werden, weil das funktioniert dann nicht. Also man muss schon auch wirklich willens sein, hier gemeinsam zusammenzuarbeiten und auch dieses Vertrauen im Vorfeld denen entgegenzubringen. Und wenn man das macht, dann funktioniert das wirklich ganz hervorragend.
Wagen wir jetzt mal zum Schluss nochmal einen Blick in die Zukunft. Was glaubst du, wird sich die Rettungskette noch weiter digitalisieren? Gibt es da noch Anknüpfungspunkte, wo man da ansetzen kann?
Also ich glaube, das bleibt nicht aus. Also auch Rettungsdienst generell als System im Allgemeinen muss irgendwie mit der Zukunft gehen und muss auch solche digitalen Strukturen sich zu eigen machen, einfach um dem entgegenzuwirken können, was auf den Rettungsdienst eben so einprasselt. Also ich meine, das wissen wir alle. Bevölkerung wird älter, die Einsätze nehmen zu, Personal gibt es jetzt auch nicht an jeder Stelle wie Sand am Meer. Also das sind halt schon so Sachen, die einfach auch einen Rettungsdienst als solches natürlich vor große Herausforderungen stellt. Und ich glaube, dass Telenotarzt ein Mittel sein kann, um das System hier zu unterstützen. Der Telenotarzt kann und wird niemals irgendwie einen fahrenden Notarzt ersetzen können. Das funktioniert einfach nicht. Also es muss immer ein Notarzt da sein, der im Zweifel natürlich auch den Patienten auch körperlich erreicht letztlich und auch manuell tätig sein muss. Ja. Das ist vollkommen klar. Aber Telenotarzt kann halt eben bei wirklich, wirklich, wirklich vielen Einsätzen und Diagnosen einfach den fahrenden Notarzt auch entlasten, dass der einfach eben nicht mehr zu so vielen Einsätzen fahren muss, wo halt eben einfach sehr vieles über die Notfallsanitäter abgedeckt werden kann und der Telenotarzt eben dann noch sozusagen den Rest vervollständigt. Aber auch was du meintest, was die anderen Punkte sozusagen der Rettungskette angeht, auch hier kann man sicherlich und wird man in Zukunft auch wirklich, wirklich noch viel digitalisieren können. Ja, also alleine was Informationsfluss angeht, ja, dass eben Informationen von einer Einsatzstelle, von einer Telefonzentrale ins Krankenhaus kommt und da auch irgendwie übernommen werden kann und weiterverarbeitet werden kann. Man muss halt irgendwie auch weg von Papier mal, ne, so langsam. Also gibt ja immer noch reichlich Rettungsdienste, wo auch papierbasiert dokumentiert wird. Alles solche Sachen. Ja. Also da gibt es, glaube ich, viel, was man da noch machen kann. Über Einsatz von Drohnen, die irgendwo einen Defi beispielsweise hinbringen in entlegene Gebiete. Da kann man sich ja sehr viel überlegen. Sind auch wirklich alles Themenfelder, wo wir auch in verschiedenen Projekten beteiligt sind. Also da gibt es, glaube ich, viel, was man noch tun kann, um die Rettungskette zu digitalisieren. Und Telenoids ist ein sehr guter Startpunkt gewesen, auch sehr erfolgreich, aber auch von hier aus kann man sich natürlich weiterentwickeln.
Einsatz von Drohnen ist dann wahrscheinlich eher in entlegenen Bergregionen oder so.
Ja, genau, also auch da kann man sich, also es geht dann auch da einfach darum, um sowas effizienter zu machen, wenn es in sehr entlegenen Gebieten beispielsweise ist, ne, kann man natürlich solche Sachen wie eine Ersthelferalarmierung und den Transport von irgendwelchem Material über verschiedene Wege sich überlegen. Also es war jetzt natürlich irgendwie nur ein Beispiel, aber es gibt halt eben Überlegungen, die genau dahin eben gehen. Ne? Oder also das ist eigentlich das, so was ich glaube, dass diese Digitalisierung, das wird halt einfach weiter voranschreiten und gerade auch im Gesundheitswesen, aber im Speziellen eben auch im Rettungsdienst, weil es, glaube ich, hier wirklich hilfreich eingesetzt werden
kann. Ja, cool. Also wir sehen also auf jeden Fall viele Ansatzpunkte der Digitalisierung, auch ja beim Rettungsdienst, die es da gibt. Ja, vielen Dank, Frederik, dass wir heute sprechen konnten, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast in deinen Arbeitsalltag oder auch generell, was der Telenotarzt macht. Und wünsche dir und auch deinem Team von Umlaut auf jeden Fall alles Gute und danke dir für das Interview.
Sehr gerne. Vielen Dank, Saskia.
Vitamin E über Telematik und Telemedizin.
Telemedizin im Rettungsdienst bringt Hilfe im akuten Notfall. Noch als kleiner Nachtrag, weil es in dem Interview nicht so rausgekommen ist, mittlerweile wurden hier in NRW genug Telenotarztstandorte bewilligt, sodass alle Kreise und kreisfreien Städte die Möglichkeit haben, sich an einen Telenotarzt anzubinden. Ein flächendeckendes System, das bis 2025 etabliert sein soll. Ähnliche Bemühungen gibt es auch in anderen Bundesländern, aber dort ist es noch nicht so weit ausgebaut. Also auch in dieser Folge haben wir wieder einen komplett anderen Anwendungsfall für Telemedizin und der Digitalisierungsprozess ist auch in der Rettungskette noch längst nicht abgeschlossen. Gerade zum Schluss haben wir gehört, dass da noch sehr viel denkbar ist und auch ausprobiert wird. Klar ist, den Arzt oder die Ärztin vor Ort ersetzt der Telenotarzt nicht, aber es ist ein gutes ergänzendes System. Bleibt mir noch zu sagen, schön, dass Sie wieder dabei waren. Danke für das Interesse. In der nächsten Folge schauen wir darauf, wie Telemedizin in der Psychotherapie eingesetzt werden kann und auch schon wird. Wir haben ein spezielles Projekt für Sie rausgesucht, was wir als ZTG auch schon seit einer geraumen Zeit begleiten. Und da schauen wir, wie sich Telemedizin für die Psychotherapie sinnvoll nutzen lässt. Mein Name ist Saskia Schlesinger. Machen Sie es gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.